Ich freue mich mega, in dieser Podcast-Folge eine wunderbare Interview-Gästin begrüßen zu dürfen, die wunderbare Sabine Lück. Und Sabine Lück habe ich vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren das erste Mal in dem Podcast von Laura Marlina Seiler gehört und war sofort begeistert von ihrer Arbeit. Sabine ist systemische Therapeutin und hat in den letzten Jahrzehnten eine wunderbare Methode erschaffen, den Generation Code, wo sie einfach ihren Klienten hilft, den Rucksack, den wir aus unserer Vergangenheit, den wir von Generationen mitnehmen, zu erkennen und vor allem einfach alte Themen aufzulösen, ja, alte Muster zu durchbrechen. Sabine hat mehrere Bücher geschrieben. Ich habe selber 2 von ihr gelesen, unter anderem auch das Vererbte Schicksal, große Leseempfehlung. Und am 1. Mai kommt ein neues Buch raus mit dem wunderbaren Titel Vererbtes Glück. Ja, und in diesem Podcast sprechen wir eben über unterschiedliche Themen. Also hol dir was zu trinken, lausche unserem Gespräch. Und ja, lass uns danach gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat, welches Thema dich beschäftigt und ja, wo wir vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen dürfen. Also, viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass wir über ja dieses wichtige Thema sprechen. Was geben wir denn oder was haben wir denn auch mitbekommen für Rucksäcke von unseren Generationen, die hinter uns stehen, die schon da waren? Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Sabine. Und
ja, ich danke auch sehr, dass ich hier sein darf.
Schön, wenn du magst, erzähl doch mal einfach, wer ist Sabine? Wo kommt Sabine her? Wo will Sabine hin? Ich finde es immer so spannend, Menschen hinter Büchern, hinter einem Instagram-Account, hinter einer Website kennenzulernen. Einfach zu sehen, wer bist du und was treibt dich an?
Ja, also Sabine, wer ist das? Ne? Das ist natürlich die Frage, wie viele kennst du wahrscheinlich. Ne? Ja, ich bin jetzt psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Habe also quasi beide Zulassungen und beide Approbationen. Ich bin außerdem aber auch eben systemische Therapeutin und Lehrende. Das heißt, ich habe ein Institut und ich bilde Menschen aus, die systemisch arbeiten. Und ich habe zusammen eben mit einer Kollegin, der Ingrid Alexander, habe ich vor jetzt 30 Jahren schon ein Konzept entwickelt, das eben so ein bisschen weitergeht oder eben sich spezialisiert hat in der systemischen Richtung, eben zu schauen, was wird eben durch die Generationen weitergegeben und wie genau beeinflusst das eigentlich unser Leben im Hier und Jetzt und wie sind wir da quasi verstrickt und was kann es vor allen Dingen auch oder was braucht es, damit man diese Verstrickung eben lösen kann? Ansonsten, ja, lebe ich inzwischen. Also ich habe früher mal in Hamburg gelebt. Ich bin in Namibia geboren und aufgewachsen. Also bin schon eine Menge rumgekommen in der Welt. Aber jetzt lebe ich in einem recht beschaulichen Ort in Wendeburg. Das ist in der Nähe von Braunschweig und habe hier mein Institut und wirke hier. Und habe eben noch zusätzlich zum Institut und zu der Arbeit einen Spieleverlag gegründet und ein Spielekonzept, was jetzt eben auch zu diesem ganzen transgenerationalen Thema auch gehört und passt. So, ich habe 2 Kinder, das ist vielleicht, die sind natürlich inzwischen erwachsen. Und ja, das ist jetzt erstmal so im Groben, das wäre es Sabine.
Cool. Vielen Dank. Und so spannend, in Namibia geboren. Ist das auch der Grund, warum du in Afrika ein Retreat machst?
So ganz quasi, genau, ganz oder? Genau. Es war schon immer mein großer Wunsch, weil, wie gesagt, ich bin schon, ja, bis ich 15 war, in Afrika gewesen und habe es natürlich genossen, diese Natur immer um sich zu haben. Und Deutschland war für mich dann natürlich auch eine große Umstellung. Ich habe deutsche Vorfahren und ja, bin dann, also so schwer wie für andere war es nicht, nach Deutschland zu kommen natürlich. Aber diese Sehnsucht nach diesem afrikanischen Land ist immer geblieben. Und ich bin natürlich auch, ja, eigentlich fast jedes Jahr dort und habe die letzten Male immer gedacht, Mensch, ich möchte so gerne diese Arbeit, die mir so am Herzen liegt, auch dort anbieten und machen. Habe auch schon Vorträge dort gehalten und ja, allmählich nähere ich mich dem an. Und jetzt ist es quasi das erste Mal, dass ich dann auch wirklich ein Retreat machen werde, also diese Arbeit dort in der Natur Afrikas. die ganz wunderbar,
Wahnsinn.
ja, ein wunderbarer Therapeut ist, ne, die Natur.
Ja, und ich kann das so nachvollziehen. Ich war 2022, war ich in Südafrika und ich habe noch kein Land kennengelernt. Also sobald ich den Fuß auf diese Erde gesetzt habe, das ist, kann man nicht beschreiben, das ist so ein erdendes, dich runterholendes Gefühl, also von unserer schnelllebigen Welt und ne und Social Media und alles und gerade wenn wir auch viel online unterwegs sind, also das ist so ein faszinierendes Land und da ist ganz, ganz viel Heilungspotenzial, finde ich. Also so schön.
Ganz genau.
Ja, so, so schön, dass du da quasi wieder hier back to the roots, ja, das ist, wo kommen wir her, gell? Und wo dürfen wir auch wieder hingehen? Ja, so, so toll. Also mich beschäftigt dieses Thema, wo komme ich her? Was habe ich für Rucksäcke dabei selber schon? Also ich bin jetzt, ich werde im März 37 und ich würde einfach mal behaupten, dass ich schon sehr, sehr früh mich mit diesen Themen beschäftigt habe, weil ich mit 20 das erste Mal Mama geworden bin. Das heißt, ich bin von jetzt auf gleich so in die Erwachsenen-Fußstapfen reingeworfen worden. So, okay, du bist jetzt für ein Kind verantwortlich, wo sich meine Freundinnen wirklich Gedanken gemacht haben, ja, gehen, weggehen, Party, Karriere war bei mir so, okay, du hast jetzt hier so ein wunderbares kleines Wesen, für das bist du verantwortlich. Und da darfst du gucken, dass es ihm gut geht und dass es mir gut geht. Und es war so der Anfang von meiner, ja, Heilungsreise, hört sich immer ein bisschen dramatisch an, aber von dem Weg so, okay, zurück zu mir, so, okay, find erstmal wieder oder lern diese Elisabeth kennen, ne? Wie viele Versionen gibt es überhaupt? Und ich habe mich schon immer sehr, sehr viel damit beschäftigt, wie was in Familien abläuft. Das hat mich schon immer fasziniert. Also, warum ticken Familien so? Warum wiederholen sich auch bestimmte Dinge? Und ich weiß noch, ich habe so ein Eintagesseminar bei einem Institut gebucht, was du gemacht hast. Und da hast du das so verdeutlicht mit, ne, diesem Stammbaum, dass man sich mal anschaut. Welche Erfahrung hat denn mein Großvater gemacht, meine Großmutter gemacht und aufgrund dessen, wen suchen sie sich auch als Partner aus? Und das finde ich so spannend, da mal drauf zu gucken, weil wir denken ja immer, ach, wir verlieben uns, wir gehen durchs Leben. Dabei sind wir ja auch geprägt und konditioniert und versuchen auch Muster fortzuführen. Und kannst du, also wann hat bei dir so diese Arbeit angefangen, wo du gesagt hast, hey, ich durchleuchte einfach mal, so was war, gab es einen Auslöser dafür, dass du gesagt hast, dieses genaue Thema fasziniert dich so?
Ja, also ich habe natürlich im Studium festgestellt, dass mich eben dieser therapeutische Bereich besonders interessiert. Es hat mich einfach fasziniert, herauszufinden, wie der Mensch geworden ist. Also wieso bin ich so, wie ich geworden bin? Und dann habe ich eben ja, eine systemische Ausbildung gemacht, die systemische therapeutische Ausbildung, und habe in einem Institut gearbeitet oder in einem praktisch in einer Praxis oder in einem Beratungs- und Therapiezentrum in Hamburg. Und dort habe ich dann eben meine Kollegin kennengelernt. Und wir haben eben systemisch integrativ mit den Patientinnen gearbeitet. Es waren in erster Linie Essstörungspatientinnen. Und dann haben wir ja auch gut gearbeitet. Also die Symptome sind weggegangen, es ging den Menschen besser. Aber irgendwann haben wir gemerkt, es fehlt irgendwie was. Also zum richtig wirklich glücklich sein, ja, da gibt es irgendwie scheinbar immer noch so eine Art Blockade, mag man vielleicht dazu sagen. Und dann sind wir dem irgendwie nachgegangen und dann kam eben raus, dass wenn die eigenen Eltern eben immer noch nicht glücklich sind, dann darf ich dieses Glück auch selber nicht wirklich genießen und haben. Und der Spur sind wir dann gefolgt und kamen dann eben auf diesen Treuevertrag, das ein wirklich schönes Symbol ist und es passt halt zu dem, was die Leute dann auch wirklich empfinden, wenn diese Arbeit einsteigen, dass das eine wahnsinnige Treue ist, die eben unser Kind damals als Kind den Eltern gegenüber hat. Und diese tiefe, tiefe Treue, die einfach möchte, dass es den Eltern auch gut geht und dass die sich dann eventuell auch weiterentwickeln und reifen können, die sorgt eben dafür, dass das Kind auch eigene Themen, eigene Entwicklung und so weiter zurückstellt. Und so bin ich eigentlich, oder so sind wir dann darauf gekommen, haben das dann vertieft und haben dann ein Konzept daraus gestrickt, was wirklich ganz genau erkundet, Wo ist das bei jedem? Wie ist das in jeder Familie ganz genau? Deswegen nennen wir das ja auch Code, ne? Also Generation Code. Und dann eben aber auch, wie löse ich das Ganze eigentlich auf? Kann ich diesen Vertrag, der einst beschlossen wurde, kann ich den eigentlich auch kündigen? Kann man den brechen? Wie auch immer, wie komme ich aus dieser Nummer quasi wieder raus?
Super spannend, ne? Habe ich die AGBs quasi zu dem Vertrag gut durchgelesen. Und ja, okay.
Ja.
Und ich, das ist was, wo, also ich habe mittlerweile 4 Kinder, 4 Jungs, im Alter zwischen fast 16 und 1,5 Jahren. Also es ist super spannend, weil ich gerade so ungefähr jeden Entwicklungsstand dabei habe. Also unser Jüngster ist 1,5, dann haben wir einen 4-Jährigen, einen fast 6-Jährigen und eben einen fast 16-Jährigen zu Hause. Und das, was du gerade gesagt hast, was gerade so bei mir hängen geblieben ist, ist dieses, wann fängt ein Kind an, sein Verhalten zu ändern, weil es merkt, dass es dann Mama besser geht oder dass es Papa besser geht. Das finde ich ein super spannendes Thema, weil das merke ich schon auch. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann auch einen Konflikt habe und es sind gerade meistens immer irgendwie ein Kind in der Nähe, merke ich das gerade bei meinem 6-Jährigen sehr, sehr stark, dass der dann versucht, dass es mir gut geht. Ja, also er kommt dann auch, Mama, ich hab dich lieb, Mama, ne? Und komm. Und also er versucht wirklich, dass, also er übernimmt schon fast ein Stück weit Verantwortung, dass es Mama wieder besser geht. Also er macht sich da auch sehr viele Gedanken, merke ich. Und das ist, finde ich, gerade auch für alle Eltern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da ja sensibel damit umgehen und dass wir da so einfach erstmal das Mitkriegen, was passiert da? Ich finde, das Mitkriegen ist das Wichtigste, bevor wir erstmal überhaupt irgendwas verändern müssen.
Ganz genau. Also das, was du beschreibst, und das macht ja auch Sinn, ne? So ein Kind braucht eine glückliche Mutter und natürlich auch einen glücklichen Vater, damit es wirklich selber loslassen kann, sich selber zumuten kann. Eltern müssen für dieses Kind eine Stärke ausstrahlen und das Gefühl, Mensch, denen geht's gut und die können sich wirklich um mich kümmern. Erst dann kann ein Kind ja wirklich loslassen und sich zumuten mit all seinen eigenen Themen. Und wenn das Kind dann den Eindruck hat, die Mutter oder der Vater sind irgendwie belastet, es geht denen nicht gut, dann wird es natürlich als erstes, sage ich mal, die Person stützen, von der er sich vielleicht auch abhängiger fühlt und natürlich auch die Person, die er als schwächer vielleicht in diesem Moment erlebt. Und aus kindlicher Sicht kann es natürlich nie eine neutrale und, sage ich mal, wirklich die Situation erfassende Möglichkeit sein, weil so ein Kind halt natürlich aus kindlicher Sicht einfach erstmal guckt und tatsächlich auch genau das macht, was du gerade beschrieben hast, nämlich dann in eine Fürsorge geht beispielsweise oder auch zum Kämpfer wird, ne? Also ich habe das bei meinem Sohn erlebt, dass er dann den Vater irgendwie versucht hat, aus dem Zimmer zu verweisen. Ne? Geh jetzt raus oder solche Sachen, also was natürlich ja furchtbar ist, ne? Dass ein Kind in dieser Situation und Lage ist. Aber es ist eben auch ein Stück weit das, was passiert. Also ich werde oder ich mir ist es auch immer ganz wichtig, dass die Eltern jetzt, die jetzt vielleicht vor dem Bildschirm sitzen, nicht totale Schuldgefühle sofort entwickeln, weil die helfen auch überhaupt gar nicht, sondern eben, was du sagst, erstmal sich dessen bewusst werden, dass so ein Kind im Beisein eines solchen Streits natürlich ganz viel aufnimmt. Ne? Also erstmal die ganze Energie, die im Raum ist. Er kriegt mit, wie es eben der Mutter oder auch dem Vater geht und will dann eben handeln, will helfen, will einfach was tun. Und da ist es dann eben einfach ganz, ganz wichtig, dem Kind zu vermitteln, du, ich bin okay. Also natürlich, ne, wunderbar, dass du für mich da bist und ich merke das auch und das ist total lieb von dir, aber ich bin fein, ich bin okay. Ich habe mich jetzt gerade ganz doll gestritten und natürlich ist das doof und ne, wenn das Kind 6 ist, kann man ihm ja schon erklären, du weißt ja wahrscheinlich auch, wie doof das ist, wenn du dich mit deinem Freund streitest. Aber Papa und Mama kriegen das wieder hin. Wir reden miteinander. Oder wenn es so doll ist, dass man Mama und Papa das eben vielleicht mal nicht hinkriegen, zu sagen, du und ich weiß, aber ich habe meine Freundin und mit der spreche ich dann darüber und die hilft mir immer ganz doll. Und dann ist auch alles wieder okay. Also, dass man dem Kind zeigt, mir geht's jetzt im Moment schlecht und das ist auch okay so, denn ich weiß, wo ich Hilfe bekomme, so dass das Kind wieder entspannen kann und weiß, okay, Mama ist in Sicherheit oder ne, kann ja auch in diesem Fall um Papa gehen. Das wäre eben etwas, was man vielleicht tun kann, ne? Weil Streit ist ja erstmal normal, das passiert ja immer und in jeder Beziehung.
Ja. Und das finde ich so wichtig, was du gesagt hast, ne, in die Kommunikation gehen. Weil wie oft, also ich kenne das zum Beispiel aus meiner Kindheit, ich habe ganz oft mitbekommen, dass meine Eltern Konflikte hatten, dass es auch ne, Geldthemen, also dass da immer irgendwie so, es waberte immer irgendwie was in unserem Haus rum, aber es wurde nicht drüber gesprochen. Und das war, für mich war das so schlimm, weil ich immer dieses Gefühl wahrgenommen habe, weil ich immer gemerkt habe, hey, irgendwas ist doch hier. Aber jeder denkt sich, ja, oder meine Eltern haben sich in dem Moment gedacht, ach komm, ich will mein Kind damit nicht belasten und haben es im Endeffekt dadurch einfach nur schlimmer gemacht, weil ich es nicht greifen konnte. Und wenn ich meinem Kind, finde ich, auch zugestehe, dass er ja das viel besser verstehen kann und greifen kann, wenn ich mit meinem Kind drüber rede, je nachdem natürlich, wie alt das Kind ist, das bewirkt schon mal so, so viel.
Genau, das ist eben wichtig, was du sagst, ne? Also mit dem Kind sprechen, aber nicht natürlich, also das sage ich jetzt nicht zu dir, sondern vielleicht zu anderen Eltern, nicht um sich zu entlasten, sich selber zu entlasten, ne? Zu entschuldigen oder ne? Zu hoffen, das Kind verzeiht einem oder so, oder auch vielleicht dem Kind irgendwie Dinge zu erklären, weil es will, dass es mich versteht, sondern wenn ich dem Kind etwas erkläre, dann kindgerecht und eben damit es für das Kind nachvollziehbar und gut wird, ne? Und nicht um mich selber zu entlasten.
Ja,
Weil das machen
ja.
manche schon, ne? Deswegen sage ich das.
Ja, also auf jeden Fall, weil es ist ja auch, also gerade wenn vielleicht im Umfeld wenig Bezugspersonen oder Vertrauenspersonen da sind, ja, und das Kind auch schon ein bisschen älter ist, kann es natürlich passieren, wenn ich merke, ah ja, das Kind ist ja so empathisch, so fürsorglich, dass man schnell vergisst, hey, das ist dein Kind, ja, dafür bist du verantwortlich, wie es, sage ich mal, einfach, wie die Entwicklung und sowas ist. Und das, was du aber gerade vorhin noch gesagt hast zum Thema Schuld und Scham, finde ich auch so wichtig, weil damit beschäftige ich mich auch sehr, sehr stark, weil ich finde, in unserer Gesellschaft ist dieses Mutterbild, dieses Mutterideal ja sowieso total schwer zu erreichen, ja. Und wenn du dann eben auch noch auf Social Media unterwegs bist und dann auch noch dieses Thema Online-Business, Selbstständigkeit mit reinbringst, dann prallen ja da auch Welten aufeinander, ne? Dieses Millionenbusiness in Leichtigkeit und du musst es dir nur manifestieren. Und das, was ich erlebe in den letzten 10 Jahren, wo ich wirklich auch mit vielen Frauen zusammengearbeitet habe, ist, dass da unbewusst ganz viel Schuld und Scham da ist, so quasi, was stimmt denn mit mir nicht, dass ich das nicht hinbekomme? Was stimmt denn mit mir nicht, dass ich mein Kind nicht bedürfnisorientiert begleiten kann? Oder dass ich meinen Rucksack, den ich trage, nicht auflöse und weitergebe? Ja, also das ist so, Schuld und Scham, finde ich, sind zwei Themen. Wow, also ich habe, ne, ich weiß nicht, ob wir die in Gänze irgendwann ein bisschen die Tiefe erforschen können und sonst irgendwas, aber da auch so wichtig, spreche ich über diese Dinge. Also es dürfen, finde ich, viel mehr Mütter auch drüber sprechen, was denn da für Themen auch rumschlummern, damit dieses Idealbild, finde ich, auch mal irgendwie ein bisschen zerstört wird oder realistischer wird.
Ja, genau. Also ich bin davon überzeugt, dass das Ganze deshalb auch so eskaliert. Und deswegen finde ich das auch immer so wichtig zu sagen, weil einfach die Frauen, die Mütter schon immer, aber jetzt besonders vielleicht alleingelassen werden mit dieser Aufgabe. Ne? Also jetzt kommen diese modernen Ansprüche dazu. Wir sollen uns auch verwirklichen und wir sollen natürlich auch genauso irgendwie unabhängig werden finanziell und vielleicht sogar noch Karriere machen und ganz viel erreichen und nebenbei, ne? Oder auch hauptberuflich die Kinder großziehen und die Supermama sein. Und das geht einfach nicht, ne? Also die Männer, die das jahrelang eben so toll machen konnten und ihre tollen Karrieren gemacht haben, die waren eben meist als Vater abwesend und sie haben immer im Hintergrund ihre Frau gehabt, die sie irgendwie gestützt hat, die sie unterstützt hat, die ihnen alles abgenommen hat. Und ich bin eben schon immer berufstätig gewesen, von Anfang an. Also ich hatte gerade meine Zulassung bekommen, als meine Tochter geboren war, beziehungsweise ja, ganz, ganz jung noch war. Die war wirklich noch nicht ein halbes Jahr. Da musste ich arbeiten. Das war damals so. Da bekam man keinen großen Mutterurlaub, also Mutterschaftsurlaub oder so. Ich war dazu gezwungen, weil ich auch alleine war. Und es war so. Und so geht es ja ganz, ganz vielen alleinstehenden Müttern. Und auch ich hatte immer Schuldgefühle, immer, und man, weil man ja auch so nah dran ist. Also nicht nur die Gesellschaft gibt einem diese Schuldgefühle. Man erlebt ja auch das Baby in dieser Abhängigkeit und spürt, wie schwer es für das Kind ist, wenn es irgendwie ein paar Stunden ohne mich sein musste. Also ich konnte das zum Glück ja relativ gut regeln, ne? Dass ich irgendwie in einem Raum gearbeitet habe und im anderen Raum war dann eine Nanny, die irgendwie für das Kind da war. Aber trotzdem, es hat mich zerrissen. Und ich glaube, das ist auch das, was du sagst. Und mir ist einfach klar geworden, oder mehr vielleicht noch als anderen, weil ich habe all diese Dienstleistungen, die sonst Frauen ihren Männern haben zukommen lassen, damit die Karriere machen können. Wenn man jetzt dieses Modell zum Beispiel auch lebt, der Mann verdient das Geld, die Frau ist zu Hause bei den Kindern, dann das habe ich alles bezahlen müssen. Also jeden Einzelnen. Also ob jemand bei mir sauber gemacht hat und mich so unterstützt hat oder eine Kinderfrau oder was auch immer, dann habe ich das bezahlt. Und deswegen, ne, denke ich auch immer, diese Arbeit muss einfach auch, Care-Arbeit muss einfach auch bezahlt werden oder anerkannt werden, irgendwie anders, als es irgendwie bis jetzt gemacht wird, jedenfalls. Und ja, und dann irgendwie denke ich, wenn diese Unterstützung da wäre, und da meine ich jetzt nicht nur, dass die Oma mithilft oder der Opa oder so oder der Ehemann, ne, und man sich vielleicht das Gleichberechtigte macht, das sind alles Modelle, die ich auch ganz wichtig finde, aber ich da glaube, unsere Gesellschaft muss auch umdenken und andere Modelle finden, in denen es uns Frauen und Müttern möglich wird und natürlich dann auch den Vätern möglich wird, dass man diese wertvolle, wichtige Arbeit, Kinder großzuziehen, wirklich so machen kann, dass es bedürfnisgerecht ist, aber eben auch aufgeteilt ist. Ne? Dieser Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, der ist einfach wirklich wahr. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ja, das müssen wir irgendwie oder sollten wir irgendwie wieder mehr hinbekommen. Und so wie es jetzt im Moment ist, finde ich das unglaublich unglücklich, ne? Weil fast keine Mutter, die ich kenne, ist gut oder froh damit, ihr Kind in die Krippe zu geben, ne? Oder in den Kindergarten. So wie da im Moment die Zustände und die Situationen sind, ist es für das Kind eine Belastung, für die Mutter eine Belastung, für den Vater eine Belastung. Es ist eben immer noch nicht gut. Also es gibt natürlich auch bestimmt gute Kitas, das will ich nicht sagen, aber auch da ist der Personalmangel so gering. Es ist der Schlüssel stimmt nicht. Und dieses morgens das Kind abgeben müssen und abends erst wieder abholen, ist für die meisten Kinder eine viel zu lange Trennung und so weiter. Also wir haben einfach immer noch, finde ich, große Missstände. Leider, leider. Und das ist so diese ja, reale Welt, von der wir hier sprechen. Und dann kommen eben noch diese anderen Themen dazu, die wir vererbt bekommen haben, ne? Die auch unsere Schuld- und Schamgefühle ja unterstützen. Also wir kommen ja aus einer Ahnenlinie vielleicht, wo Mütter gefehlt haben, nehme ich mal nur als Beispiel, ne? Oder vielleicht, wo Mütter sich nicht entwickeln konnten, also wo die keine Karriere machen konnten, wo sie in einer totalen Abhängigkeit waren. Und diese Aufträge haben wir auch noch, die schleppen wir auch noch mit uns rum und die versuchen wir auch noch zu vereinbaren. Also es ist die Gesellschaft, es ist das Kind selber, was einfach was braucht, sind diese ganzen Rollenbilder, mit denen wir aufwachsen und es ist dann noch der ganz persönliche innere Auftrag oder Vertrag, den ich habe, beispielsweise mit der weiblichen Ahnenlinie. Und das alles strömt dann auf so eine Mutter oder eben auch auf so einen Vater ein und beeinflusst dann eben ganz genau, wie ich mich fühle und wie ich mich selber sehe und welche Ansprüche ich habe an mich und an das Familienleben.
Ja, du hast jetzt da gerade so wichtige Sachen gesagt. Also das, was ich irgendwann mal gemacht habe, mein Opa hat, bevor er gestorben ist, hat der unseren Stammbaum in diese Richtung wirklich gemacht und ist von Standesamt zu Standesamt und hat geguckt, okay, wie weit kann er denn eben seine Ahnenlinie zurück verfolgen quasi. Und ich glaube, das ging bis ins 15. Jahrhundert. Und das ist halt
Wow.
so spannend, wenn man diese... Also dieses Wissen einfach auch hat. Also von der Seite von meinem Papa gibt es das leider in der Art und Weise nicht. Da weiß ich vielleicht drei, vier, maximal Generationen. Aber ich finde, das ist ein guter Anfang, da einfach mal drauf zu gucken. So, okay, an was kann ich mich noch erinnern? Wie waren meine Eltern? Wie waren meine Großeltern? Einfach da vielleicht auch mal so ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen. Nicht mal, um jetzt irgendwie großartig schon in die Tiefe zu gehen, sondern okay, ne, waren die verheiratet und wie war das und wo sind die aufgewachsen? Ich meine, klar, die Generation von meinen Großeltern oder auch von meinem Papa, also mein Papa ist 1944 geboren, also noch, sage ich mal, im Endeffekt ein Kriegskind. Und das wirkt und das arbeitet in ihm, ja. Und das, finde ich, kommt jetzt raus. Jetzt ist mein Papa 80 geworden, wird jetzt 81. Und das ist auch so, wenn ich mir denke, okay, krass, 80, das ist irgendwie so eine Schwelle, ne? So, gucken wir mal, wie lange die Zeit einfach noch auch da ist. Und er spricht da jetzt ganz, ganz viel drüber, über seine eigenen Erfahrungen. Und ich finde, das darf man auch wieder mehr machen, mit den Eltern auch, wenn wir erwachsen sind, drüber zu sprechen. Hey, welche Erfahrungen hast du gemacht? Weil meine Erfahrung ist, dass ich dann so viel liebevoller auf meine Eltern auch gucken kann. Weil meine Eltern sind, also keiner von uns ist perfekt und sie haben immer alles in bester Absicht gemacht. Natürlich waren da Dinge, die vielleicht aus, ne, heutiger Sicht nicht so cool waren. Aber ich unterstelle jedem im ersten Moment eine positive Absicht und das ist sehr, sehr heilsam, alleine schon das zu tun.
Ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall so, dass auch die meisten Eltern, die ich kenne, auf jeden Fall möchten, dass es ihren Kindern besser geht. Das ist übrigens auch eine gute Frage, die man sich stellen kann, um mal zu schauen, was geht denn bei mir eigentlich durch die Ahnenlinien durch, indem man fragt, worin soll es mein Kind eigentlich einmal besser haben, als ich es hatte oder vielleicht als es anderen in der Familie möglich war. Und dann kommt man eigentlich sofort und direkt zu dem Mangelerleben oder zu den Dingen, die nicht gut waren und auch zu dieser Verknüpfung, die ich habe in der Ahnenlinie. Und wenn ich solche Forschungsarbeit mache, wie du sie jetzt gerade erzählt hast, da könnte man ja so ein Genogramm oder so einen Stammbaum eben erstellen und dann solche Fakten und Daten sammeln erstmal, ne? Wann, wo, wie geboren, verheiratet, getrennt, ist jemand gestorben, war jemand schwer krank, und so weiter, wie war es mit den Geschwistern? Und all diese Dinge, ja, ermöglichen oder ergeben dann eben auch Folgen für die nächsten Generationen. Und die kann man sich mal bewusst machen, ne? Was hätte das für Folgen, wenn zum Beispiel da eine Mutter gestorben ist, beispielsweise, ne? Dann ist da vielleicht eine Tochter die Älteste gewesen und hat ganz früh Verantwortung übernommen. Und was bedeutet das dann für ihre Tochter oder für ihre Kinder? Und diese Arbeit mache ich dann ja eben sehr, sehr intensiv mit dem Generation Code und wir machen Aufstellungsarbeit und gehen da so richtig rein, um das zu verstehen. Und auf diese Weise können wir dann wirklich ganz anders auf unsere Ahnen, also nicht nur auf die Eltern, sondern auch auf die Ahnen schauen. Und der Blick wird milder, weil ich auch verstehe, warum sie so gehandelt haben. Und wenn es wirklich sehr, sehr schwierige Situationen war, wenn Gewalt mit im Spiel war, wenn toxische Beziehungen dabei waren, die wirklich Schaden zugefügt haben, dann geht es natürlich nicht darum, das alles zu entschuldigen und zu sagen, hey, ne, sie haben es ja auch schwer gehabt. Aber es verändert die Sicht auf mich selbst. Weil wenn ich eine toxische Mutter beispielsweise hatte, die mit mir garstig umgegangen ist und die mich vielleicht emotional missbraucht hat und so weiter, dann kann es sein, dass ich das auf mich selber beziehe und denke, ich bin nicht okay gewesen, ich bin nicht richtig. Und selbst wenn ich als Erwachsene dann sehen kann, okay, die war ja toxisch oder narzisstisch oder so, das sind ja auch so ein bisschen so ein Modeding heutzutage, dass man da immer in diese Richtung schaut, ist es doch viel, viel mehr verständnisreich für mich zu erkennen, okay, die hatte vielleicht gar keine Eltern und ist im Heim aufgewachsen oder was auch immer. Und dann verstehe ich, dass ihr Verhalten zwar nach wie vor ein schlimmes und schlechtes bleibt, aber sie hat es nicht gemacht, weil ich nicht in Ordnung bin oder weil ich nicht ausreiche, sondern weil sie es nicht besser konnte oder nicht anders kann. Und das ändert dann vielleicht nichts an den Wunden, die ich davongetragen habe, aber ich kann anders auf sie und auch auf mich schauen. Und das ist dann eine Möglichkeit, wirklich Dinge zu verändern, die durch dieses, ja, Verhalten passiert sind. Und das ist jetzt vielleicht eine extremere Situation, aber auch mit Kleinigkeiten, mit den Rollenbildern beispielsweise. Wenn ich na, erlebt habe, dass eine Mutter oder auch Eltern irgendwie ein bestimmtes tradiertes Rollenbild irgendwie übertragen haben und es mir sehr, sehr schwer fällt, mich daraus zu entwickeln oder ich genau deshalb extrem in eine andere Richtung gehe und gar nicht mehr irgendwie so meinetwegen Hausfrau und Mutter sein will und kann, weil das irgendwie so einengend war, na, dann kann auch diese Arbeit helfen, wieder wirklich in die Balance zu kommen und zu merken, hey, es ist weder das eine Extrem noch das andere Extrem gut und ich darf mich davon lösen und wirklich Zugang kriegen zu meinen wirklichen Bedürfnissen, weil in uns steckt ja beides. In uns steckt der Wunsch nach Familie, nach Zusammengehörigkeit. Es steckt auch der Wunsch nach versorgt werden und ja, dass es mir selber auch gut gehen darf. Und es steckt auch der Wunsch nach Entwicklung in uns. Und wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen der Welt unseren Ausdruck zeigen. Wir wollen Erfolg haben und ja, Bestätigung, all das gehört auch alles zu uns. Und das zu vereinbaren, wie du ja auch, was dir auch so wichtig ist, dahin zu schauen, dass das alles irgendwie möglich sein darf. In Grenzen natürlich immer und überall muss man vielleicht auch Abstriche machen, aber dass es sein darf und dass man sich eben nicht mehr von diesen Aufträgen aus der Vergangenheit, die ja durch Leid und traumatische Erfahrungen meistens entstanden sind, dass man sich davon so leiten lässt und davon ja das eigene Leben quasi und die eigene Entwicklung blockieren lässt.
Das ist so witzig, weil wenn ich jetzt drauf gucke, also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, meine Eltern waren schon immer Unternehmer, also schon immer selbstständig, ich kannte nichts anderes. Und mein Mann kenne ich übrigens schon seit dem Kindergarten, der ist im kompletten Gegenteil aufgewachsen. Also da war die Mama immer zu Hause, da war der Papa halt eben der Haupternährer oder Hauptverdiener. Und ich habe dann meine Schwester übrigens auch, also wir haben uns quasi das komplette Gegenteil gesucht zu dem, was unsere Eltern uns vorgelebt haben. Und da bin ich erst mal so vor ein paar Jahren, bin ich mal so drauf gekommen, so okay, krass, so spannend, ne? Warum? Also so, ich gehe jetzt nicht darum, irgendwas zu ändern, aber einfach mal diese Erkenntnis. Ah ja, okay, weil ich habe dieses Bild einer Beziehung von meinen Eltern war für mich, sage ich auch ganz, ganz klar, war für mich jetzt nicht dieses Idealbild. Ich habe halt immer bei meinen Freunden immer gesehen, ah, da ist die Mama immer zu Hause und ja, wenn du heimkommst. Und bei uns war auch immer jemand da, aber es waren Au-pairs da, es war, ich war viel bei meinen Großeltern und da war natürlich dieser Wunsch auch, ah, ich würde es auch gerne mal anders haben. Und ne, zack, im Erwachsenenalter suchst du dir dann auch den passenden Partner aus dazu, zu dieser Erfahrung. Und das ist schon, also bei meinem Mann und bei mir prallen Welten aufeinander, ja, weil ich eine komplett andere Weltanschauung habe wie er. Und das ist halt dann auch, sich jetzt da die Frage zu stellen, okay, was dürfen unsere Kinder jetzt da auch mitnehmen? Ja, also was ist die Erfahrung, also welches Bild von einer Beziehung lebe ich gerade meinen Söhnen vor? Finde ich auch ganz spannend, gerade für Männer. Also für ich begleite Männer ins Leben. Und da eben auch zu gucken, okay, was kriegen die mit? Was sehen die? Was ist der ihr Normal?
Ja, genau. Und ne, die kriegen ja nicht nur das Vorbild und das, was für sie praktisch dann normal ist, sondern sie spüren ja auch, was da drunter liegt, ne? Und ob da drunter eine ja, Last oder ein Auftrag liegt, ne? Also wenn du sagst, ja, ich habe mir dann wirklich oder ihr beide habt euch dann das Gegenteilige gesucht in der Partnerschaft, das ist das, was ich auch immer wieder sage. Wir finden unsere Partner nicht zufällig, sondern wir suchen quasi in Anführungsstrichen, ne, also es läuft ja ganz, ganz unbewusst ab, wir suchen quasi das Heilserum. Es wird immer gesagt, wir suchen irgendwie das, was uns erinnert an die Kindheit und was so ähnlich ist. Und da habe ich schon immer gedacht, irgendwas stimmt da nicht an dieser Theorie und habe dann irgendwann mal das ein bisschen genauer erforscht und es ist so unglaublich. Aber wir suchen wirklich genau das im Partner, was in unserem Ahnensystem, nicht nur bei uns selber, sondern in unserem Ahnensystem gefehlt hat, was es da gebraucht hätte. Und wenn du deine Kindheit beschreibst, ne, dann waren deine Eltern selbstständig. Und ja, dir hat vielleicht genau so eine Mama gefehlt oder vielleicht hat schon deiner Mutter so eine Mama gefehlt oder was auch immer. Das kann ich jetzt so auf den ersten Blick natürlich nicht sagen. Aber du suchst dir dann jemand, der aus so einem System kommt. Das heißt, diese Qualität der Versorgung durch eine Mutter, die immer da ist, die hast du unbewusst erfüllt, erspürt in dem Partner. Und die gilt es jetzt sozusagen auch als dieses Heilserum natürlich zu sehen. Meistens passiert natürlich dann unglücklicherweise, dass genau das nicht gelingt, weil man irgendwie als inneres Kind dann in diesen Vertrag mit dem Partner geht und man sagt, ich heile dich und du heilst mich. Und das klappt natürlich nicht, also in der Gänze sowieso nicht, aber auch nicht, es kann gar nicht wirklich natürlich funktionieren. Und dann wird es oft schwierig und dann kommt es eben oft zu diesen Konflikten. Aber wenn man das wieder erkannt hat, dass es eigentlich um diese kostbare Qualität geht und versteht, auf welche Weise hätte sie denn in meinem Ahnensystem wirken müssen und was hätte das für Folgen dann für mich? Dann kann man auch selber natürlich wieder mehr in die Balance kommen, weil die Frage ist, was lebst du jetzt? Ne? Ich weiß jetzt gar nicht so viel von dir, außer natürlich, dass du diese wunderbare Arbeit jetzt hier machst und auch startest. Und ja, deine Kinder erleben dich natürlich vielleicht als Mutter, die zu Hause ist, aber auch vielleicht als Businessfrau und spüren aber auch, was noch dahinter ist. Und wenn Sie dann irgendwann eine Frau oder einen Partner, eine Partnerin suchen, dann wird genau das Sie auch dabei prägen und Sie werden genau da wieder versuchen, noch mehr Heilserum ins Ahnensystem zu ziehen, um einfach insgesamt geht es immer um Heilung. Alle sind dabei. Es gibt nicht nur immer eine Person, wie das manchmal auch so dargestellt wird, ne, dass jetzt One Cycle Breaker kommt und rettet die ganze Familie. Nein, es sind alle irgendwie schon unterwegs, manche mehr, manche weniger vielleicht, aber auf ihre Weise. Und genau, so geht das weiter und es geht um Heilung.
Ich finde da den Spruch, der hat 2020 habe ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht und da hat meine damalige Ausbilderin immer gesagt, Elisabeth, lass die anderen in Ruhe. Ja, lass die anderen in Ruhe, weil wir sind ja immer so versucht, unser Gegenüber dem zu helfen und zu retten oder irgendwie, ne, ja, ganz oft sind wir ja einfach, weil es unbequem ist, auch die eigenen Themen anzugucken, sind wir gern beim Gegenüber, gerade in Beziehungsdynamiken, ne, brauchen wir nicht drüber reden, so, wer ist schuld und wer hat den Anfang gemacht? Und da hilft mir dieser Spruch so sehr, lass die anderen in Ruhe, ja, fang bei dir an, weil das ist immer was, was viele nicht glauben wollen, das erlebe ich auch immer bei meinen Kunden teilweise. Ja, aber er muss sich doch verändern oder das Schulsystem oder der Arbeitgeber, die Arbeitswelt. Und ich sage halt dann immer, also im Endeffekt, wenn wir die Gesellschaft, wenn wir die Welt angucken, es ist ja nur ein Spiegelbild von dem, was in jedem Einzelnen von uns los ist. Ja, sowohl Krieg als Glückszustände, was auch immer, das lebt ja alles in uns. Und einfach diesen Glauben auch zu haben, nur weil ich diese Themen angucke, nur weil ich hingucke, verändert sich so viel. Das ist so dieser Ripple-Effekt, ne? Wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann kommen die Wellen. Und das ist, finde ich, war für mich der Moment, wo irgendwie so eine Last abgefallen ist, weil ich immer gedacht habe, ja, aber wie soll denn das funktionieren, wenn die anderen nicht mitspielen?
Genau. Und das zu erleben, dass das einfach auch dann tatsächlich ja passiert, wenn man selber anfängt, es anders zu machen. Ne? Weil wir, ich vergleiche das immer mal mit so einem Echo. Ne? Wenn ich etwas hineinrufe in so einen Berg oder in so ein Tal und dann kommt so ein Echo, dann bestimme ich ja auch, was da rauskommen soll. Und genauso ist das natürlich auch mit einem Gegenüber, wenn ich verständnisvoll oder interessiert bin oder wenn ich bereit bin, zum Beispiel mich zu reflektieren und zu schauen, was bei mir ist, dann entsteht die Bereitschaft auf der anderen Seite nicht garantiert, aber viel, viel eher. Und wir haben aber immer so viel Angst. Wir haben so viel Angst, dass wir nicht gesehen werden, dass wir nicht verstanden werden. Und deswegen kommt es zu diesen Forderungen, gerade natürlich in Beziehungen. Und dann verteidigt jeder nur sich selbst und beide sind isoliert und es ist gar kein Miteinander und gar kein gemeinsames Hinschauen. Und ich habe dann zum Beispiel genau dafür, es gibt ja die gewaltfreie Kommunikation, ist dir wahrscheinlich ein Begriff. Und ich habe zum Beispiel in meiner Spieleapotheke dann so ein Tool entwickelt, das sogenannte Wutschaf, habe ich das genannt, wo man dann wirklich unter bestimmten Regeln wie ein Spiel Gespräche führt. Was viel einfacher ist, als wenn man jetzt erstmal die ganze Kommunikation der gewaltfreien Kommunikation erlernen muss, aber sie ist letztendlich das. Und da ist es zum Beispiel so, man muss wirklich Wort für Wort wiederholen, was der andere gesagt hat. Und dadurch, dass es aber ein Spiel ist und dass es die Regel ist, ist es nicht ganz so schlimm, als wenn man das sonst erwarten würde, ne? Weil wer hat schon Lust, genau das nachzuplappern, was jemand gesagt hat. Aber dann, wenn ich das, was der andere gesagt hat, wirklich in mir ja höre, weil ich es ausspreche, dann kommt es erstens wirklich an Und zweitens kriegt der andere auch mit, dass es angekommen ist. Und dadurch dreht sich oft alles. Also es ist so verrückt, man macht nichts anderes als zu wiederholen, was der andere sagt und auch zu hören, dass der andere das eigene wiederholt. Und schon ist nach, ich sage jetzt mal nach spätestens 15 Minuten, sind beide irgendwie interessiert aneinander, verstehen, was der andere will, sind viel eher bereit, Kompromisse einzugehen und so weiter, als wenn man immer nur versucht hat, jetzt hör doch endlich mal, was ich sage. Ne? Und das ist wirklich, wirklich spannend. Also ich selber habe es eigentlich in der Hand und ich müsste mich einfach mehr trauen, auch dann, wenn ich nicht die Garantie habe, dass der andere mich verstehen wird. Aber es wird ganz vieles verändern.
Ja, also du kennst bestimmt auch Brené Brown. Also erforscht ja seit Jahren Scham und Schuld und eben Verletzlichkeit und wie das mit Mut zusammenhängt. Und das fand ich so, so spannend, weil wir ja ganz oft denken, dass das ja zwei gegensätzliche Dinge sind. Und das durfte ich aber in meiner Beziehung jetzt auch, das ist so mein Lernfeld, mein Partner, dieses, okay, es ist sicher, dich zu öffnen, dich deinem Partner zu öffnen, dich verletzlich zu zeigen, alle Fehler einzugestehen, alle Fehltritte, ne? Also ich bin seit über 10 Jahren selbstständig. Das heißt, da investiert man auch mal und dann funktioniert's nicht so und da ist dann auch wieder dieses Thema Scham und Schuld. Und das, was ich immer, also was so mein Leben lang immer präsent war, ist, ja, ich schaffe das alleine, ich mache das mit mir aus, ja, ich kann das, ich bin die starke Frau. Das ist auch das, was mir immer gespiegelt wird, Elisabeth, du hast 4 Kinder, du hast ein Business, du hast ein Haus, wie machst du das, ne? Und das ist so auch die andere Seite zeigen zu dürfen. So, ja, natürlich bin ich jemand, der super optimistisch ist, der macht, der Themen sieht, ne, wie dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da braucht es einfach ein paar neue Ansätze. Aber das ist ja nur eine Seite. Und ich habe auch auf der anderen Seite die Elisabeth, die zweifelt, die Ängste hat, die sich denkt so, okay, wie soll das nur funktionieren? Und da ist meine Erfahrung, mir fällt es super leicht, mich fremden Menschen oder Menschen, die, also Coaches, Therapeuten, Mentoren oder Menschen, die mir nicht so nahe stehen, da fällt es mir super leicht, mich zu öffnen. Da erzähle ich meine komplette Lebensgeschichte. Wenn es um meinen Partner geht, um meine Eltern geht, um meine Schwiegereltern, die sehr nah sind, das ist eine Challenge, dann den Mund aufzumachen und zu sagen, okay, jetzt ich präsentiere hier quasi mal alles vor dir und ich vertraue darauf, dass du nicht draufsteigst und es kaputt machst, sondern dass du es richtig aufnimmst. Das
Und es
ist
nicht gegen
der
dich
Punkt.
wendest, sozusagen, ne?
Genau. Ja, das ist das Thema, glaube ich. Also warum ja auch ja die meisten Beziehungen auch zu Bruch gehen, weil dieser Part nicht gegeben ist.
Du meinst, dieser Part, dass sich wirklich
Öffnet sehr
vertrauen
vertraut,
kann,
genau.
genau, dass man, ja, das ist immer wieder so, ne? Liebe und Hass beziehungsweise Zerstörung, das liegt ja wirklich so nah beieinander und glaube ich auch so viel Verwechslung, was ist eigentlich Liebe und was ist eigentlich besitzen wollen oder benutzen wollen auch. Ne? Also das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch zu sagen, was ist wirklich Liebe. Ne? Ich glaube auch nicht, dass ich wirklich das getan habe oder konnte. Aber trotzdem wäre es etwas, worauf oder wohin wir hinarbeiten könnten, ne? Zu schauen, was brauche ich selber eigentlich, damit ich wirklich lieben kann und auch zulassen kann, dass ich geliebt werde. Und wenn ich das schaffen kann, dann wird sich sehr, sehr, sehr viel drehen und sehr, sehr viel verändern in Beziehungen. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptaufgabe eines Therapeuten, einer Therapeutin, wirklich an diesem Selbstwert zu arbeiten, an dieser inneren Sicherheit. Und wenn ich mit mir gut bin, wenn ich mich selber wirklich annehmen kann und lieben kann, was nicht heißt, dass ich alles toll finde, sondern eben auch die Schattenseiten, dann kann ich viel gnädiger und viel großzügiger sein mit anderen. Dann habe ich nicht mehr so hohe Erwartungen. Dann muss ich die andere auch nicht mal zu dem machen, von dem ich glaube, ich brauche das, ne? Sondern dann kann ich ja ganz anders nehmen und empfangen und geben.
Ja.
Und das ist auch ein großes, großes Ziel meiner Arbeit.
Und das ist, also ich komme ja ganz ursprünglich aus der klassischen Unternehmensberatung. Also mein Papa hat in den 70er Jahren ein Unternehmen gegründet und da bin ich dann so, ist auch spannend, sich das Thema anzugucken, ne? Was schlägst du auch für einen beruflichen Pfad ein? Weil das ist ja ähnlich wie mit, ich suche mir den Partner, was mache ich im Beruflichen? Und ich wollte nie selbstständig sein, habe ich immer gesagt, nee, will ich nicht. Und bin jetzt trotzdem auf diesem Weg. Und da habe ich mit ganz vielen Unternehmen gearbeitet, im Mittelstand, auch ein bisschen auf Konzernebene, aber eher weniger. Und da ist ja im Endeffekt, ich finde immer, wenn du in ein Unternehmen reinguckst, da kommen diese ganzen Themen ja geballt raus, ja, also Führungsthemen, Konflikte, wie auch immer. Und das war ja dann irgendwann der Grund, wo ich gesagt habe, so, ja, das ist natürlich wichtig, Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, zu unterstützen, sie zu begleiten. Aber das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen zu spät. Deswegen war bei mir dann immer so dieser Schritt hin, hey, okay, wo ist denn überhaupt der Anfang für diese ganze Ursache? Ja, was ist Führungskräfteentwicklung ist für mich Symptombekämpfung. Ja, Ausbildungsentwicklung ist für mich Symptombekämpfung, weil das nur Menschen, die im Erwachsenenalter stehen, wir versuchen, die zu befähigen, dass sie alles richtig machen. Ja, aber wo ist denn die Ursache? Und die Ursache kam für mich immer und immer wieder. Okay, passiert in meiner Kindheit, passiert, wie ich von meinen Eltern begleitet werde. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte mit dir über dieses Thema sprechen, weil die Menschen, die ich jetzt dann begleite, die können sich ja entscheiden, fange ich an, mit Unternehmen zu arbeiten, fange ich an, mit Familien zu arbeiten, also dass ich Mütter begleite. Und trotzdem aber zu erkennen, wenn ich jetzt in ein Unternehmen reingehe, finde ich da eigentlich ganz viele, ich nehme jetzt einfach dieses Bild, weil es das so treffend ist, wie ein Sandkasten, wo ganz viele Kinder drin sitzen und sich streiten um die Schaufel, um Spielzeug. Ja, das ist für mich die Gesellschaft des Unternehmens. Also hast du eine Empfehlung, wenn wir in Unternehmen reingehen, wenn wir sagen, boah, wir versuchen auch da natürlich Ansätze zu finden, was zu verändern, gibt es für dich eine Empfehlung, wie du da rangehen würdest? Also würdest du, wen würdest du da versuchen zu sensibilisieren oder was wäre so dein Ansatzpunkt?
Also ich durfte mehrere Jahre eine große Firma begleiten, weil eben einer der Gründer ja offen dafür war und auch gesagt hat, ja genau, das braucht unser Konzern, unsere Firma braucht das unbedingt. Und ja, hat mir erstmal Führungskräfte geschickt, die dann auch tatsächlich ihren Generation Code erkundet und ihre Treueverträge aufgelöst haben. Und das war deswegen auch so wichtig, weil wir eben in dieser ja, kindlichen Mission unterwegs sind. Also das, was das Kind als Kind eben an Treue entwickelt zu den Elternteilen, wird dann eben zu so einer Art Mission, die ich mein Leben lang verfolge und übertrage. Und ich übertrage sie nicht nur auf den Partner, wie wir eben gesehen haben, oder Partnerin, auch eben auf Freunde, auf Bekannte, auf den Arbeitgeber oder aber auch eben auf meine Untergebenen, wie auch immer, Mitarbeiter. Und das Ganze und vor allen Dingen das Thema, was ich habe. Also egal in welchem Betrieb ich bin oder in welcher Firma ich bin, hat es was damit zu tun. Ob ich jetzt da Gründer bin oder Gründerin oder ob ich jetzt vielleicht einfach eine Abteilung leite oder so, habe ich meine eigenen Themen dabei und die verfolge ich. Und wenn mir das nicht bewusst ist, kommt es natürlich zur Verwechslung. Und diese Verwechslung, die ist dann oft das, was so schädlich ist und was dann eben schwierig ist. Und deswegen, ich würde eigentlich schon direkt da anfangen, also Menschen, die in Führungspositionen sind, dafür zu sensibilisieren, dass sie diese Verwechslungen erkennen und im besten Fall natürlich auflösen. Und ich kann nur sagen, in dieser Firma hat es wirklich viel Veränderung dann gegeben. Und die Menschen, die diese Arbeit gemacht haben, auch in der Tiefe, ne, die haben sich dann wirklich eingelassen auch, mit einem ganz besonderen Konstrukt, was wir dann so entwickelt haben, damit es auch irgendwie möglich ist, so also etwas, was man sonst im therapeutischen Bereich macht, eher in so einem Betrieb zu machen. Und das war also wirklich großartig im Effekt, ne? Also weil viel weniger, ja, diese Verwechslungen vorgekommen sind, es sind viel persönlichere, viel menschlichere Ebenen entstanden, wie Menschen miteinander umgehen und dieses ganze Aufgesetzte, was ganz oft ja eben auch ein Punkt ist, konnte irgendwie verschwinden. Und das fand ich also großartig. Und es hat mich auch sehr ermutigt, dass man diese Arbeit tatsächlich auch in so einem Rahmen machen kann.
Ja, und es ist ja auch, wenn wir das mal so ein bisschen durchleuchten, im Endeffekt heißt es ja auch, dass du als Unternehmen auch, ne, wie du dir den Partner aussuchst, suchst du dir auch die Mitarbeiter aus, ja, wie du dir den Partner aussuchst, suchst du dir die Kunden aus. Also das ist ja ein Kreislauf, den du ja auf alles überstülpen kannst, ja. Und da eben
Genau.
auch, ja, super spannend. Das heißt, weil das ist auch schon immer mein Ansatz, ne, zu sagen, okay, es bringt nichts, weil da kenne ich auch ganz viele Unternehmen, die sagen, hier, mach mal mit meinen Mitarbeitern Seminar, die funktionieren nicht, die performen nicht gut genug, das läuft nicht gut genug, da gibt es Konflikte, ja, also dieses typische, hier, da ist das Problem, löse es. Und wirklich zu sagen, nee, von oben. Also wenn du Geschäftsführer bist, wenn du Führungskraft bist, wie auch immer, okay, dann geht es bei dir genauso darum zu sagen, wir schauen bei dir hin. Und ich meine, da gibt es ja dann unterschiedliche Methoden, ja, das tun zu können. Ja, da gibt's ja eine ganze Herde an Tools und alles, was man machen kann. Aber das, was ich so spannend fand, ist, wo du vorhin gesagt hast, du hast diesen Apotheken-Notfallkoffer. Spielekoffer, wie hast du es genannt?
Das ist die Spieleapotheke, das ist ein Konzept. Genau.
Weil das könnte man ja für die, also kann man ja in dem Kontext im Endeffekt auch genauso ansetzen, ne? Zu sagen, hey, ich fange erstmal an, einen Workshop, Einzelgespräche zu machen und bring einfach mal da spielerisch, keep it simple, diese Dinge mit rein. Ja, cool.
Genau.
Okay. Und wie lange hast du einfach, dass ich es mal greifen kann, also wie lange hast du dann dieses Unternehmen begleitet, dass ich so.
Nee. Also es fing im Prinzip ja an, dass dieser Gründer sich interessiert hat für das Thema und ja, dann habe ich erstmal mit ihm gearbeitet und dann hat er irgendwie Feuer gefangen und gesagt, wow, das ist genau das, was mein Unternehmen braucht und hat mir dann erstmal seinen Kompagnon sozusagen geschickt und dann irgendwie seinen Bruder und so ging das irgendwie weiter und plötzlich war klar, nee, das brauchen irgendwie eigentlich alle Führungskräfte in diesem, das ist ein etwas größerer Konzern gewesen sozusagen, oder nicht Konzern, sondern Firma. Und dann ging das, glaube ich, über 5 Jahre ungefähr, haben wir zusammengearbeitet. Aber wir haben keine gemeinsamen Seminare gemacht. Ich arbeite ja sonst auch eben in Gruppen, mache Aufstellungsarbeit und so. Und da haben wir uns nicht dran getraut, sondern wir haben eben Einzelarbeit gemacht. Und damit die Aufstellungsarbeit dann gehen konnte, habe ich ja quasi dann Schauspieler gehabt, die diese Rollen übernommen haben. Und das war großartig. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Die haben wir sozusagen angemietet und die haben dann eben die Aufstellungsarbeit gemacht und das haben die einfach großartig gemacht. Und das war dann eben sehr, sehr professionell und sehr, sehr wirkungsvoll.
Und es zeigt auch hier, es braucht wieder nur einen Menschen, der bereit ist, loszugehen, in die Veränderung zu gehen. Und dann kommt auch da dieser Welleneffekt. Ja, okay, cool. Du hast mir vorhin erzählt, dass du im Mai ein neues Buch rausbringst. Vererbtes Glück. So spannend. Magst du uns da noch ein bisschen was drüber zu erzählen? Weil alleine der Name, finde ich, löst schon ganz viel bei mir aus.
Ja, also natürlich das erste oder das zweite Buch hieß ja Vererbtes Schicksal und da genau habe ich das sehr deutlich beschrieben, was wir jetzt eben auch schon hier und da gehört haben, nämlich wirklich, was bringe ich mit, was habe ich übernommen, welche Mission starte ich in meinem Leben. Und natürlich habe ich mich auch immer während dieser Arbeit in den ersten Jahren gefragt, ja, okay, jetzt gucke ich nach hinten und jetzt verarbeite ich das hinten, aber was ist denn in dem Moment, wo diese Verträge ja gerade entstehen, weil die Kinder ja mit mir zusammen groß werden? Und natürlich auch, weil ich selber irgendwie Mutter von kleinen Kindern irgendwie damals war und habe dann dieses Generation Code for Kids sozusagen entwickelt, also die nach hinten schauen, was mache ich jetzt, wenn ich mal nach vorne schaue. Und in diesem Buch geht es jetzt wirklich darum, Eltern etwas an die Hand zu geben, dass was ich wirklich im Hier und Jetzt machen kann. Also einerseits zum Beispiel zu erkennen, oh, was triggert mich hier gerade? Warum kann ich mit dem Wutanfall meines Kindes irgendwie so schlecht umgehen? Warum reagiere ich so stark darauf? Zum Beispiel gibt es da eben auch Zusammenhänge mit meiner eigenen Geschichte, aber darüber hinausgehend vielleicht eben auch in der ganzen Ahnengeschichte. Und das zum Beispiel dann wirklich konkret zu erforschen und natürlich dann Tools an die Hand zu bekommen. Was kann ich denn jetzt anders machen? Also, wie kann ich es erforschen? Wie kann ich es erkennen? Wie kann ich es verändern? Und was kann ich auch gemeinsam in der Familie im Hier und Jetzt verändern? Weil es ja so ist, dass durch diese jahrelang generationsübergreifenden Familienstrukturen und Muster, die weitergegeben wurden oder auch so Überlebensstrategien, die weitergereicht wurden, sind ja bestimmte Verluste irgendwie geschehen. Also der Umgang mit Gefühlen beispielsweise ist nicht mehr so, wie er eigentlich sein sollte, weil zum Beispiel das Thema Angst, ja, über viele Generationen, gerade zwei Kriege jetzt meinetwegen, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, hat natürlich dazu geführt, dass der Umgang mit dem ganz gesunden Gefühl Angst oder auch Aggression einfach nicht mehr gelingt. Na, wir werden getriggert, wir haben bestimmte Vorstellungen davon. Es wurde jahrelang und generationenlang vielleicht das Gefühl unterdrückt, durfte nicht da sein. Und jetzt stehe ich da als junge Mutter oder junger Vater und werde konfrontiert mit diesem Gefühl, weil diese Gefühle ja an sich, wie gesagt, die sind normal. Und dann wirklich ein Tool in der Hand zu haben, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Einerseits zu erforschen, was ist das bei mir? Warum triggert es mich? Dazu gibt es dann Tools. Und dann aber auch ganz konkreten Umgang. Wie kann ich Angst aushalten, wenn mein Kind Angst hat? Was ist da eigentlich dann der gesunde Umgang, um überhaupt ein Gefühl dafür wiederzuentwickeln? Und darum geht es dann in diesem Buch. Unter anderem, dann beschreibe ich natürlich auch so, wenn Kinder Symptome haben, ne, wem gehören die dann eigentlich? Ne? Sind das wirklich die Symptome des Kindes? Weil als Kinder- und Jugendlichentherapeutin erlebe ich eben auch sehr, sehr oft, dass jemand kommt, Eltern kommen, hier ist mein Kind, bitte mach's wieder ganz. So nach dem Motto, verändere es, die Schule beklagt sich oder es ist irgendwie unsicher, mach es doch sicherer. Und ja, und ich sage, okay, wir schauen wir doch mal die Symptome erstmal an. Sind es eigentlich die Symptome des Kindes oder drückt das Kind vielleicht stellvertretend was aus? Hat das Kind vielleicht irgendwelche Rollen übernommen oder irgendwelche Heilungswege gerade, die es versucht, um die Familie zu retten und die Eltern vielleicht zu unterstützen? Und in diesem Zusammenhang wirklich dann in der Tiefe das zu erforschen und dann eben auch zu verändern.
Cool. Das ist so, ich habe vor kurzem mein Podcast-Interview gehört. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Mann heißt, aber der hat eben gesagt, er arbeitet meistens nicht mit Kindern unter 12 Jahren, weil er sagt, die meisten Themen, die da hochkommen, liegen nicht beim Kind, sondern bei den Eltern oder halt im Umfeld. Und das fand ich so wichtig, erstmal auch dem Kind wieder das Gefühl zu geben, hey, mit dir ist nichts verkehrt, an dir muss nichts gerichtet werden, ne? Wir brauchen jetzt kein Werkzeug, weil da ja auch so, was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit mir nicht? Dieses Gefühl, mit dem ich von meinen Kindern am meisten konfrontiert werde, ist Wut.
Ja.
Oh, Wut. Also ich habe in meiner Kindheit niemals Wut rausgelassen. Kenne ich das Gefühl? Ja. Habe ich es rausgelassen? Nein. Also das ist jetzt so erst die letzten 4, 5 Jahre, wo ich mit Wut konfrontiert werde, weil mein Maxi, der 6-Jährige, der kann so wütend sein. Und was das bei mir auslöst, ne, wie du schon sagst, okay, wie verhalte ich mich dann? Was machen die meisten? Ja, jetzt beruhig dich mal, geh auf dein Zimmer. Und wenn du dich beruhigt hast, dann kannst du wieder kommen. Aber
Ganz
mal
genau.
diese Wucht auszuhalten und bei mir zu bleiben, zu atmen, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt in meinem Körper und lass mein Kind mal gerade diese Emotionen durchfühlen.
Genau. Beziehungsweise eben halt auch den Rahmen geben zu können, den es braucht, damit das Kind diese Gefühle erkunden kann, aber auch die Erfahrung macht, ich kann das steuern, ne? Weil eben, ja, wenn Eltern selber damit nicht zurechtkommen oder mit ihrer eigenen Wut ein Thema haben, dann können sie das Kind nicht wirklich begleiten während dieser Phase und lassen es entweder alleine oder begrenzen es ganz stark oder ne, machen irgendwas, was dann eigentlich nur wiederholt, was sie vielleicht auch selber erlebt haben. Und keine Mutter, kein Vater will das. Aber sie haben halt, ihnen fehlt halt oft dieses Handwerkszeug an der Stelle. Und eben, weil sie eben dann auch oft mit diesen Themen unbewusst zu tun bekommen und das gar nicht wissen. Und ja, darum geht es eigentlich in dem Buch, aufzuklären, Tools an die Hand zu geben, die transgenerationale Perspektive einzunehmen und dann wirklich, und darum der Titel auch, Glück zu vererben, weil das ist möglich. Also alles, was wir mitbekommen haben, steckt ja in unseren Genen schon. Die Epigenetik sagt das ja schon, das steckt in uns. Und das, was wir jetzt verändern und was sich zum Positiven verändert, das wird auch ja wieder weitergegeben, ne? An unsere Kinder schon, aber eben dann auch an ihre Kinder. Und so gelingt es dann eben wirklich auch, Glück zu vererben.
Ja, Sabine, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Da waren so viele Golden Nuggets drin. Da darf sich jeder, der das hört, einfach das rauspflücken und sagen, okay, wo möchte ich tiefer tauchen? Zum Abschluss, ich verlinke alle deinen Instagram-Account, deine Homepage, ne? Auch die Bücher, große Empfehlung dafür, unbedingt sich damit zu beschäftigen. Und ja, gibt es einen Satz, den du vielleicht noch Menschen, die auf diese Reise gehen, mitgeben möchtest, wo du sagst, so, boah, das würde ich gerne noch jedem sagen wollen, der sich damit beschäftigt?
Ja, also ich glaube einfach, dass es sich wirklich, wirklich lohnt, sich die eigene Ahnengeschichte anzugucken und auch den Spiegel, den wir bekommen durch unsere Kinder. Und dass, wenn wir uns unserer Mission, die unser inneres Kind ja hat, wir haben das ja alle, wenn ich mir der bewusst werde, dann kann ich auch besser unterscheiden. Und das heißt ja nicht, dass ich da nicht weitergehen darf, aber dass ich dann irgendwie nicht mehr nach hinten versorge, sondern wirklich im Hier und Jetzt bin und ja auch nach vorne besser unsere Kinder im Blick haben kann.